Mein Name ist Christine Teiting. Ich bin hier zusammen mit meiner Kollegin Lara Diekmann. Wir arbeiten für den Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V. Ein ziemlich sperriger Name für einen gemeinnützigen Verein, aber ich denke mal, bei dem, was wir heute so berichten, erklärt sich das dann auch, warum wir denn so heißen. Ich habe das extra so ein bisschen provozierend immer selbstbestimmt genannt, weil Selbstbestimmung ist ein Riesenthema. Wir alle legen äußersten Wert darauf, unser Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Wir werden natürlich auch an verschiedensten Punkten eingeschränkt, sei es sozial, politisch, wirtschaftlich oder wie auch immer. Aber grundsätzlich glaube ich, dass für die meisten Menschen ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie bestimme ich mein Leben selbst? Das, wo es hier heute Abend drum geht, ist die Frage, wie ist das in Situationen, in denen ich dieses Selbstbestimmungsrecht nicht oder nicht mehr ausüben kann? Das sind die Fragen, um die es hier heute geht. Ganz klassische Situation, Sie fahren heute Abend nach Hause, vielleicht mit dem Fahrrad, Wetter schlecht, Regen, Autofahrer übersieht Sie, fährt Sie um, Sie kommen ins Krankenhaus, sind in einem ganz desolaten, akuten Zustand und müssen erstmal behandelt werden. Der Arzt behandelt Sie, auch wenn Sie nicht reden können. Das Behandlungsrecht setzt voraus, dass es ein Notstand ist und dass man unterstellen kann, dass Sie leben möchten und Interesse daran haben, behandelt zu werden. So, die akute Situation ist beendet. 2-3 Tage später stellt der Arzt fest, geht Ihnen immer noch richtig, richtig schlecht. Sie können sich nicht äußern. Sie können bestimmte Dinge, die zu regeln sind, nicht regeln. Und jetzt geht es schon um die Frage, wer darf Sie in einer solchen Situation vertreten? Wer darf mit Ihrer Krankenkasse Kontakt aufnehmen, mit Ihrem Arbeitgeber, mit Ihrem Vermieter? Wer darf sich um Ihr Konto kümmern? Hat irgendjemand eine Idee, wer grundsätzlich dürfte in dieser Situation? Also sowas wie zum Beispiel Eltern, Geschwister, Ehepartner, Lebensgefährten, sowas. Oder die leiblichen Kinder. Mhm. Ja, könnte man meinen, ist nicht so. In dem Augenblick, wo ich 18 werde, darf ich mich nur noch alleine rechtlich vertreten. Es gibt seit 2023 haben wir 3 Ausnahmen. Eine Ausnahme ist ganz speziell, gibt es erst seit 2023, betrifft Ehegatten oder eingetragene Lebenspartnerschaften. Die dürften sich in einer solchen Situation im Krankenhaus gesundheitlich gegenseitig vertreten. Für einen maximalen Zeitraum von 6 Monaten und auch nur bei akuten gesundheitlichen Entscheidungen. Aber der Rest darf nicht. Es sei denn, man hat vorher rechtzeitig und ausreichend einer Person des Vertrauens eine Vollmacht erteilt. Begriffe, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, Vollmacht, Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht, gibt es ganz unterschiedliche Begriffe, meint aber im Prinzip immer das Gleiche. Ich habe einem anderen Menschen das Recht erteilt, dass der für mich handeln darf. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere ist, das zuständige Amtsgericht hat Ihnen einen rechtlichen Betreuer bestellt. Das ist die zweite Möglichkeit, wie ein erwachsener Mensch rechtlich vertreten werden darf. Ich würde gerne eine Einführung in das Thema Vollmachten und Patientenverfügungen machen. Wenn wir dann noch Zeit haben, würde ich auch gerne einen Blick auf das Thema rechtliche Betreuung werfen, weil das doch häufiger mal Menschen betrifft in einer Menge, dass man es gar nicht denkt. Zum Beispiel in Lübeck gibt es 4.000 erwachsene Menschen, die einen rechtlichen Betreuer haben. Zum Thema Vollmacht habe ich was zum Draufgucken, auch ganz altmodisch, Papier. Meine Kollegin wird Ihnen das mal austeilen. Also, wenn ich rechtzeitig einer Person des Vertrauens eine Vollmacht erteilt habe, darf diese für mich handeln. Im Rahmen einer Vollmacht regelt man die Angelegenheiten, die meine rechtliche Vertretung angehen. Und das sind eigentlich im Großen, kann man sagen, Finanzen, Behörden, Institutionen, Gesundheit, Aufenthaltsfragen. Und im Rahmen meiner Gesundheit und deswegen diese Zeichnung gibt es einen kleinen Teil meiner gesundheitlichen Angelegenheiten, nämlich die Entscheidung am Lebensende, die man mit einer Patientenverfügung zusätzlich regeln kann. Ich habe das extra so aufgezeichnet, weil viele Menschen denken, wenn sie eine Patientenverfügung gemacht haben, dann haben sie sozusagen alles geklärt, was man denn klären könnte. Aber mit einer Patientenverfügung können sie weder einen Antrag bei einer Krankenkasse stellen, noch über ein Konto verfügen, noch mit dem Vermieter quatschen. Ne? Also die Patientenverfügung regelt nur gesundheitliche Entscheidungen und in der Regel die am Lebensende. Eine Vollmacht sollte in der Regel ein Schriftstück sein. Theoretisch kann sie auch mündlich existieren, ist nur für denjenigen, der dann als Bevollmächtigter handeln soll, schwierig. Wie soll er das beweisen, dass er die jetzt hat? Im Rahmen der Vollmacht gibt man einen oder mehreren Personen das Recht, dass die für einen handeln dürfen. Man kann mehrere Personen bevollmächtigen. Die wichtige Frage ist eigentlich immer die gleiche. Erstens, habe ich jemanden, der dazu bereit ist, das zu tun? Er muss ja im Zweifelsfall wirklich viel Verantwortung für mich übernehmen, noch viel für mich tun. Die zweite Frage sozusagen, ist er geeignet? Das stellt sich auch. Ne? Kann er das, was dann vielleicht für mich zu tun ist? Ne? Und die eigentlich wesentlichste Frage, habe ich wirklich ernsthaft Vertrauen zu dem? Weil viele sagen dann immer, ja, kann über Konto verfügen und solche Sachen. Das ist, glaube ich, das Kleinste mit einer derzeit üblichen Form der Vorsorgevollmacht kann dieser Mensch nicht nur bestimmen, wo sie leben, der bestimmt im Zweifelsfall, ob sie leben. Weil die gängigen Vollmachten sind sehr weitreichend, insbesondere in gesundheitlichen Angelegenheiten. Also man sollte diesem Menschen wirklich vertrauen. Wir werden häufig gefragt, ja, was ist der Aspekt des Vertrauens? Wir sagen immer, gut ist eigentlich, wenn ich mir vorstellen kann, dass dieser Mensch, wenn er für mich handelt, sich überlegt, was ich denn wohl gewollt hätte und nicht, was ihm gerade in den Kram passt oder was so in seine Vorstellung passt. Damit kann man gut ein bisschen gucken, wer in meinem Umfeld ist denn bereit. Und man sollte es natürlich auch immer kommunizieren. Man kann mehrere Menschen bevollmächtigen, klar, kein Problem. Ich kann sagen, ich bevollmächtige meinen Lebensgefährten und meine beste Freundin und beide dürfen unabhängig voneinander handeln. Ich kann auch sagen, ich bevollmächtige meine Eltern und was weiß ich, ersatzweise einen Freund oder eine Freundin. Also da bin ich in meiner Gestaltung frei. Ich kann auch sagen, ich bevollmächtige den einen für Finanzen und den nächsten vielleicht für gesundheitliche Angelegenheiten. Also da kann ich wirklich gestalten, wie ich das möchte. Diese Vollmachten sind alle gleich aufgebaut. Wie gesagt, auf der Liste, die Sie hier zu den Unterlagen finden, werden Sie auch diverse Vordrucke finden oder sonst auch auf der Homepage des Betreuungsvereins. Es gibt eigentlich immer vier Bereiche, die geregelt werden. Das eine ist immer das Thema Finanzen, Behörden, Post, ähnliche Dinge. Natürlich auch in den modernen Vollmachten steht eben auch drin, dass eben auch digitale Post- und Kommunikationswege geregelt werden können. Weil wenn das nicht in einer Vollmacht steht, kann man noch nicht mal ein E-Mail-Konto löschen. Also da muss man schon bestimmte Formulierungen auch wirklich anwenden, die da gegeben sind. Mit diesen Finanzen gibt es ein Problem. Derjenige, der die Vollmacht hat, kann sein, dass der scheitert bei der Bank. Weil Banken sind schlau. Also in puncto Selbstfürsorge sind Banken und Versicherungen nicht zu schlagen. Die meisten Banken haben in ihrem Kleingedruckten, nennt sich allgemeine Geschäftsbedingungen, kein Mensch liest die, da steht drin, dass sie nur ihre eigenen Hausvollmachten akzeptieren müssen. Das kann dann schon mal ein Fallstrick sein. Also wenn man überlegt, jemanden zu bevollmächtigen, macht es Sinn, ihm auch einen Zugang zu den Finanzen zu ermöglichen. Weil tatsächlich in der Praxis wird so eine Vollmacht ja im gesundheitlichen Bereich fällig, aber ganz häufig in ganz praktischen Alltagsding. Jemand muss, was weiß ich, monatelang in die Reha, kommt nicht an sein Konto, Dinge sind zu regeln. Solche praktischen Dinge tauchen wirklich häufig sehr schnell auf. Also das regelt man, ist so ein großer Bereich, den man in der Vollmacht regelt. Der nächste große und sehr wichtige Bereich ist das Thema Gesundheit. Da steht drin, ich erteile einem anderen Menschen das Recht, dass der gesundheitliche Entscheidung für mich treffen darf. Und zwar umfänglich. Er darf mit Ärzten reden, er darf ärztliche Unterlagen einsehen, er darf entscheiden, dass Behandlungen gemacht werden, er darf entscheiden, dass Behandlungen abgelehnt werden und dass begonnene Behandlungen widerrufen werden. Also so weit geht eine Vollmacht mittlerweile. Das ist auch standardmäßig in allen Vollmachten, die sozusagen erstellt werden, in dem Umfang inhaltlich vorgesehen. Und man darf mit diesen Vollmachten eben auch den Aufenthalt von jemandem bestimmen, auch seinen Wohnraum kündigen und ähnliche Dinge tun. Also eine Vollmacht betrifft alle möglichen denkbaren Lebensbereiche. Wir erteilen die privat. Ein Schriftstück bietet sich auf jeden Fall an. Ich sage gleich noch mal was zur Form und ob das eine bestimmte Beglaubigung oder Beurkundung braucht. Und mit diesem Schriftstück kann jemand für mich handeln. Und tatsächlich hält sich der Staat weitestgehend raus. Warum tut er das? Unser Staatsprinzip ist subsidiär. Was wir privat regeln, darf der Staat nicht für uns regeln. Haben wir also ausreichend und rechtzeitig eine Vollmacht erteilt, darf der Staat sich da nicht einmischen. Gibt aber im deutschen Recht zwei wesentliche Ausnahmen. Und zwar immer dann, wenn es um Freiheitsentziehung geht. Freiheitsentzug hat in Deutschland immer einen Richtervorbehalt, jede Form von Freiheitsentzug. Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie, geschlossenes Abteilung eines Alten- und Pflegeheims und auch jede Form von Freiheitsentziehung mittels Sedierung, Fixierung, Medikamenten. Auch das sind ganz klar Entscheidungen und Maßnahmen, die immer einen Richtervorbehalt haben. Das heißt, wenn ich die Vollmacht für jemanden habe, darf ich ihn damit zum Beispiel nicht ohne eine gerichtliche Genehmigung zum Beispiel in einer geschlossenen Psychiatrie unterbringen. Dazu brauche ich auch als Bevollmächtigter die Genehmigung eines Amtsgerichtes. Dafür hat das Gericht eigene Verfahren, die äußerst aufwendig sind. Begutachtung, Anhörung, ein extra Rechtsbeistand wird für jemanden bestellt. Also wir haben in puncto Freiheitsentziehung einen sehr, sehr hohen Rechtsstandard in Deutschland. Also zum Beispiel, das wissen die wenigsten, gibt es am Gericht eine Richterrufbereitschaft. Ja, das wissen alle für Haftprüfungen oder sowas. Nicht nur. In der Woche zum Beispiel zwischen 16 Uhr und 21 Uhr und am Wochenende den ganzen Tag über haben diese Richterrufbereitschaften auch die Verpflichtung, Zwangsmaßnahmen zu entscheiden. Also wenn zum Beispiel jemand in einem Krankenhaus fixiert werden muss oder am Wochenende gegen seinen Willen in der Psychiatrie untergebracht werden muss, dann tritt die Richterrufbereitschaft ein und muss das auch entscheiden. Ne, also das ist wirklich ein ganz hoher Rechtsstandard. Das ist bei den ganzen Themen wie Freiheitsentziehung. Dann gibt es das zweite Thema, wo der Staat sich einmischt. Das ist Zwangsbehandlung. Kommt zum Glück relativ selten vor. Aber manchmal gibt es Situationen, wo Menschen zwangsweise behandelt werden. So ein Fall, den wir mal hatten, der mir so vor Augen ist, eine ältere Dame, die sehr verwirrt war und die hatte eine schwere Diabetes und hat die Insulinvergabe abgelehnt, weil sie gesagt hat, ich habe nichts. Was erzählt ihr mir immer? Würde ich doch fühlen, wenn ich was hätte. Hat sie nicht gefühlt, aber die Zustände waren lebensbedrohlich. Also musste man das irgendwie lösen, dass sie eben diese Medikation auch gegen ihren Willen kam. Auch dazu gehörte ein Genehmigungsverfahren. Das konnte man also nicht einfach so machen und veranlassen. Auch das bedurfte einer gerichtlichen Genehmigung. Auch ein sehr aufwendiges Verfahren, diese Verfahren zur Genehmigung von Zwangsbehandlung. Also im Prinzip sagt der Staat, ja, macht doch mit den Vollmachten, was ihr wollt, interessiert mich nicht. Es sei denn, derjenige, der die Vollmacht ausübt, entscheidet Freiheitsentziehung oder Zwangsmaßnahmen. Dann mischen wir uns ein. So eine Vollmacht soll in der Regel eine rechtliche Betreuung ersetzen. Und ich habe ja schon gesagt, Schriftform ist anzuraten und es ist auch anzuraten, dass sie schon ein bisschen, sage ich mal, einen offiziellen Charakter hat. Da gibt es zwei Wege, die man wählen kann. Einer ist günstig und ziemlich unkompliziert, funktioniert aber sehr gut. Jede Kommune, jeder Landkreis, jede Stadt hat eine Betreuungsbehörde. Das ist eine Abteilung der städtischen Verwaltung, die dem Amtsgericht zuarbeitet. Und diese Betreuungsbehörde, die hat bundesweit die Pflicht, Vollmachten für sagenhafte 10 Euro zu beglaubigen. Lübeck macht das sehr schön, da gibt's dann irgendwie 3 Stempel, 4 Lübeck-Adler obendrauf, sieht ziemlich schön und offiziell aus und wie gesagt, für einen Zehner hat man eine Vollmacht, die beglaubigt wird und ein Teil der Banken, allerdings keine Internetbank, aber ich sag's, was weiß ich, Sparkasse zu Lübeck oder so, akzeptiert mittlerweile auch diese beglaubigten Vollmachten. Der aufwendigere Weg, aber manchmal sinnvolle Weg, ist der Weg der notariellen Beurkundung. Notarielle Beurkundung heißt, also bei der öffentlichen Beglaubigung, bei der Betreuungsbehörde geht man mit seiner Vollmacht hin, hält dem Beamten seinen Personalausweis hin, der guckt und sagt, ja, das ist sie, jetzt unterschreiben Sie mal, ja, die hat jetzt unterschrieben und dann beglaubigt der rein die Unterschrift. Der guckt sich den Inhalt nicht an, der beglaubigt die Unterschrift. Bei der notariellen Beurkundung, Da prüft der Notar den Inhalt des Dokumentes. In der Regel setzen Sie es auch selbst auf. Können Sie auch machen. Die Gebühr ist teuer genug. Also dafür können Sie das Papier dann auch entwerfen, finde ich immer, ne? Und da überzeugt er sich allerdings, dass derjenige, der das anschließend unterschreibt, auch wirklich verstanden hat, was er da unterschrieben hat. Das ist der Unterschied zur notariellen Beurkundung. Und so eine notarielle Beurkundung macht manchmal Sinn. Zum Beispiel, wenn derjenige, der die Vollmacht, wenn jemand sagt, kannst du eine Vollmacht für mich übernehmen, und sagen wir mal, der hat Immobilien, die vermietet werden müssen oder sowas. Bei solchen Dingen sollte die Vollmacht immer beurkundet sein. Oder der hat ein kleines Gewerbe oder eine Nebentätigkeit oder sowas, ne? Das ist immer etwas, das ist die Anforderung für eine notarielle Beurkundung. Oder derjenige, der die Vollmacht kriegt, ahnt schon, dass er Stress mit dem Rest der Familie kriegt, weil die vielleicht gefrustet sind, weil sie nicht die Bevollmächtigten sind oder so. Dann sollte man den man bevollmächtigt, auch schützen, indem man die Vollmacht beurkunden lässt, weil dann gibt's keinen Streit. Der Notar hat, ne, ich glaube, beim PKW sagt man, sich vom Funktionsgebrauch zu überzeugen. Also er muss schon gucken, dass derjenige, der jetzt unterschreibt, das auch verstanden hat, was er da unterschrieben hat. Also eine öffentliche Beglaubigung macht immer Sinn, kriegt man echt für relativ wenig Geld, funktioniert gut. Ein Vorteil, den man auch hat, es gibt überall, sage ich mal, Stellen, die einen dabei beraten, so eine Vollmacht zu erstellen. Erstmal gibt es massenweise wirklich Informationsmaterial im Internet. Alle Justizministerien haben da Hinweise drauf. Aber wir raten doch immer dazu, einmal auf jeden Fall in die sich zu überlegen, ob man nicht in die Beratung geht, weil manchmal sind die privaten Situationen ja doch sehr individuell und da macht schon Sinn, das mal vorher mit jemandem durchzusprechen. Das wiederum machen die in der Regel örtlich angesiedelten Betreuungsvereine. In Schleswig-Holstein zum Beispiel werden die vom Land, vom Justizministerium dafür gefördert und machen das kostenfrei. Also auch der Betreuungsverein in Lübeck berät kostenfrei bei der Erstellung so einer Vollmacht. Wenn man so zu uns zu einem Beratungsgespräch kommen will, dann sollte man sich schon immer so, ja, ich sag mal, eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit nehmen, weil so kompliziert ist das Thema doch, wenn man ein bisschen näher einsteigt in die Situation. Also Beglaubigung macht auf jeden Fall Sinn. Für Beurkundung gibt's auch so bestimmte Situationen, die da irgendwie Sinn machen. Dann stellt sich immer die Frage, wo bewahrt man sowas auf? Das ist so ein bisschen Geschmacksfrage. Der eine sagt, ja, hier komm, hast meine Vollmacht, kannst das Original haben. Du brauchst es ja, bei mir ist es nicht. Der nächste sagt, meine Originalpapiere gebe ich nicht so gerne außer Hand. Aber es liegt in meinem Schreibtisch hinten rechts. Dann ist nur wichtig, dass der bevollmächtigt ist, eben auch im Notfall an den Schreibtisch hinten rechts drankommt. Ne? Also, weil es kann immer mal sein, dass jemand das Original sehen möchte. Ärzte neigen da manchmal zu, dass sie sagen, wenn sie das nächste Mal kommen, bringen sie doch mal das Original mit. Was sie vielleicht feststellen werden, auch wenn sie wegen ganz, sag ich mal, normaler Routinesachen vielleicht ins Krankenhaus gehen oder so, sie werden jetzt eigentlich in jedem Krankenhaus immer, wenn sie aufgenommen werden, gefragt, haben sie eine Vollmacht und haben sie eine Patientenverfügung? Also das ist ein Standard, der sich auf jeden Fall deutlich durchsetzt. Das merkt man, dass das jetzt wirklich zunimmt. Also, das ist sozusagen der Weg, wie ich als erwachsener Mensch dafür sorgen kann, dass jemand anderes mich im Notfall vertreten kann. Erstmal Fragen zu diesem reinen Bereich der Vollmacht, ja? Also, es ist ja so mit der elektronischen Patientenakte, dass ich selber entscheide, was ich dort einpflege. Und ich kann selbstverständlich meine Vollmacht dort einpflegen, ja. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich muss mich natürlich entscheiden, dass ich eine elektronische Patientenakte haben will. Wir sind ja in Deutschland offensichtlich sehr, sehr zögerlich. Ich habe gehört, dass das irgendwie noch sehr, sehr zaghaft ist mit der elektronischen Patientenakte. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ich kann es auch noch auf andere Weise kundtun, wenn ich zum Beispiel sage, was weiß ich, oder ich guck mal zur Seite und sag, ach, meine Eltern, ne, super, jetzt sind sie irgendwie in Rente und fahren die ganze Zeit, kacheln sie mit ihrem Wohnmobil irgendwo rum. Und wenn denen irgendwo was passiert, kriege ich es vielleicht nicht mit. Man kann so eine Vollmacht auch bei der Bundesnotarkammer in Berlin registrieren lassen. Weil jedes Amtsgericht, bevor es eine rechtliche Betreuung einrichtet, guckt immer erst bei der Bundesnotarkammer nach, ob da nicht ein Bevollmächtigter registriert ist. Da sind zwar nicht meine Vollmachten hinterlegt, aber wer die Vollmacht hat, das ist da hinterlegt. Das ist eine gute Methode, wenn Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer zum Beispiel auch nicht zusammenwohnen. dann macht das auch total Sinn. Ne? Diese Registrierung bei der Bundesnotarkammer machen Notare, aber Sie können das auch in Lübeck beim Betreuungsverein machen. Wir sind Registrierungsstelle für die Bundesnotarkammer und registrieren auch Vorsorgedokumente. Das machen wir auch. Ja? Ja, ich habe eben gesagt, wir haben uns mittlerweile auf den Begriff Vollmacht geeinigt, der beinhaltet so alles. Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht, alle diese alten Begriffe, man hat sich heute auf den Sprachgebrauch Vollmacht geeinigt. Und die Vollmachten sind auch nicht mehr so, wie es früher manchmal war, ne? Also beschränkt für ganz bestimmte Lebenssituationen, weil man in der Praxis festgestellt hat, die funktionieren so nicht. Die müssen so eingerichtet sein, dass sie im Notfall wirklich handeln. So eine Vollmacht ist im nach außen gegenüber Dritten, im Rechtsverkehr ist die unbeschränkt. Wenn Frau Diekmann mir jetzt eine Vollmacht erteilt und noch ihre Kontovollmacht, dann könnte ich für sie sowohl einen Antrag bei der Krankenkasse auf Pflege stellen, als auch an ihr Konto gehen. Und weder die Bank, die Kollegin grinst, weder die Bank noch die Krankenkasse hätten irgendwie das Recht zu sagen, ja, beweisen Sie mal, dass Frau Diekmann nicht kann. Weil ich habe das Original in den Händen und das im Außen, im Dritten, im Rechtsverkehr ist sie unbeschränkt. Im Innenverhältnis zwischen Frau Diekmann und mir, da würde die Beschränkung drinstehen. Da steht in jeder guten Vollmacht steht drin, der Vollmachtnehmer verpflichtet sich, die Vollmacht erst anzuwenden, wenn der Vollmachtgeber nicht mehr für sich selber handeln kann. Also die Beschränkung findet nur im Innenverhältnis statt, nicht nach außen. Da sind wir wieder beim Anfang, das A und O einer Vollmacht, Vertrauen. Ohne dem geht es nicht. Also wenn Sie kein Vertrauen zu jemandem haben, dann sollten Sie das mit der Vollmacht auf jeden Fall lassen. Noch inhaltliche Fragen zur Vollmacht, weil es wäre sonst eine super Überleitung zur Betreuung. Wie noch? Ja? Ja, super Überleitung. Danke. Ja, also geschätzt den Fall, ich habe so eine Vollmacht nicht erstellt oder ich habe einfach niemanden, zu dem ich so ein Vertrauen habe, dass ich den bevollmächtigen kann. Dann tritt der zweite Weg der Rechtsvertretung ein, die sogenannte staatliche Fürsorge, das sogenannte Betreuungsgesetz für Erwachsene. Das heißt, ein Gericht entscheidet, ob und für welche Angelegenheiten und wie lange mir ein rechtlicher Betreuer zu bestellen ist. Das ist immer das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens. Viele sagen, wieso? Mir ist angestellt, warum macht das das Gericht? Kann ich Ihnen sagen. Es ist immer Eingriff in die Rechte eines Menschen. Frau Diekmann und ich sind seit sehr, sehr vielen Jahren ebenfalls als gerichtliche Betreuer tätig und wir greifen in die Rechte von Menschen ein. Wir entscheiden gesundheitliche Sachen. Wir dürfen auf deren Konto gucken. Manchmal entscheiden wir sogar darüber, wie viel Geld sie haben dürfen oder nicht. Also eine rechtliche Betreuung ist Eingriff in die Rechte eines Menschen. Und deswegen läuft das nicht bei irgendeiner Sozialbehörde, sondern hat einen Richtervorbehalt. Ein Richter entscheidet, ob ich diese rechtliche Vertretung brauche. So ein Betreuungsverfahren ist auch nicht mal hübs wie hops gemacht. In Lübeck dauert es im Moment gut 2 bis 3 Monaten, weil es muss ein Sozialbericht für das Gericht erstellt werden, ein Gutachten eingeholt werden. Der Betroffene muss angehört werden. Er hat in jeder Phase des Verfahrens eigene Rechte, auch eigene Rechte des Widerspruchs oder der Ablehnung der Betreuung. Und ganz klar ist, gegen den freien Willen eines Menschen darf keine Betreuung eingerichtet werden. Der Abend ist zu lang für die Frage, was ist ein freier Wille? Ne, aber so steht es jedenfalls im Gesetz und ich komme gleich noch darauf, man kann für einen solchen Fall vorsorgen. Wie man das macht, sage ich gleich noch. Ich würde nur gerne noch 2, 3 Sachen zum Betreuungsgesetz sagen, weil das Betreuungsgesetz hat man 2023 massiv verändert. Bis 2023 stand im Gesetz, ich sag's mal jetzt so ein bisschen schlank zusammenformuliert, der Betreuer tut alles zum Wohl des Betreuten und zum Wohl des Betreuten gehört auch dessen Recht auf Selbstbestimmung. Man nannte das den wohlleitenden Gedanken des Betreuungsgesetzes. Und dann haben sich unsere höchsten Gerichte ständig darüber gestritten, ist Wohl objektiv oder ist Wohl subjektiv, bis ich glaube, der BGH gesagt hat, da brauchen wir gar nicht weiter darüber streiten, Wohl ist immer subjektiv, ist einfach so. Und bei der Reform des Betreuungsgesetzes hat man diese Idee des Wohls sozusagen abgeschafft. Im Betreuungsgesetz steht jetzt drin, der Betreuer führt die Betreuung nach den Wünschen des betreuten Menschen. Er hat diese zu ermitteln und den Betreuten bei der Umsetzung der Wünsche rechtlich zu unterstützen. Ganz eindeutig. Also da gibt es auch überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Eingeschränkt ist es nur, wenn der Mensch sich etwas wünscht, das ihm einen massiven Schaden verursacht und er aufgrund von Erkrankung oder Behinderung das nicht erkennen kann, dass er sich da etwas wünscht, was ihm schadet. Wenn er das erkennen kann, darf er das, was weiß ich. Betreute sagt, gib mir meine ganze Kohle, ich will die ausgeben, weil ich will damit spielen gehen. Ja, wenn er sich das Geld leisten kann, dann tut er das, ne? Oder wenn er etwas Illegales vom Betreuer will. Also der Betreuer ist nicht verpflichtet, sage ich mal, Geld zu unterschlagen, dem Staat irgendwas nicht zu erzählen oder ähnliche Dinge. Das sind die Grenzen der Wünsche. Aber ansonsten ist die Betreuung nach dem Wünschen des Betreuten zu führen. Und das Gericht ist auch ziemlich konsequent. Der Betreuer muss regelmäßig berichten, was besprochen wurde, was die Wünsche des Betreuten sind, und muss auch nach einem Jahr berichten, wie man die denn umgesetzt hat und wie weit da der Stand ist. Eine Betreuung wird längstens für 7 Jahre eingerichtet, bei der Ersteinrichtung aber in der Regel eigentlich immer nur für 1 oder 2 Jahre.
Widerspruch, oder?
Nee, alle Betreuer wären mega happy. Ja, das ist ein bisschen kompliziertes Thema. Deswegen ist es so super hilfreich, wäre jetzt mal gleich einen Schritt weiter zum nächsten Thema, wenn man zusätzlich eine Patientenverfügung macht. Sage ich gleich was zu. Ich würde gerne noch mal zur Betreuung sagen, dass man für den Fall, dass man sich umguckt und sagt, ich habe keinen, den mich eine Vollmacht erteilen kann. Das heißt, ich muss ja irgendwie damit leben, dass das Gericht mir vielleicht doch mal einen Betreuer bestellt. Aber für den Fall habe ich ganz bestimmte Vorstellungen, was da passieren soll und was nicht passieren soll. Für den Fall kann man, neues Rechtsinstrument, eine Betreuungsverfügung machen. Das heißt, ich schreibe auf, sollte das Amtsgericht mir einen Betreuer bestellen, habe ich aber folgende Vorstellung. Erstens, was sehen wir am häufigsten?
Dass man zum Beispiel zu Hause wohnen möchte, solange wie es möglich ist und nicht in ein Heim oder in Einrichtung möchte, dass man bestimmte Anforderungen hat, dass es unbedingt ein Mann oder eine Frau sein soll oder bestimmte Menschen, gerade aus der Familie, soll es auf gar keinen Fall
genau
sein.
Ja.
Dass man aus religiösen Gründen bestimmte Dinge nicht möchte oder unbedingt möchte.
Ja, genau. Gerade das tatsächlich, dass man möchte, dass es nicht jemand aus der Familie wird, sehen wir erstaunlich häufig. Also es ist vielen Menschen wichtig, das festzulegen. Das ist auch richtig, weil wenn nichts festgelegt ist und ich mich nicht äußern kann, guckt das Gericht immer erst, gibt's im Familienumkreis jemand, der Betreuer wird. Also gerade wenn ich das nicht will und sage, okay, es kann sein, so ein Betreuungsverfahren steht in der Situation, wo ich mich nicht äußern kann, dann sollte ich das festlegen. Also ein Betreuungsverfahren, habe ich ja eben gesagt, dauert 2 bis 3 Monate. Glauben Sie mir, für 2 Monate macht das Gericht das nicht. Weil da laufen ja schon die Widerspruchsfristen in den 2 Monaten. Das glaube ich nicht. Dann sagt der Richter, ja, wenn du in 2 Monaten wieder fit bist, dann können wir das jetzt auch lassen. Ne, so. Ja, ja. Ja, ja, da gibt's manchmal Eileinrichtungen einer Betreuung, die werden dann aber auch ganz massiv reduziert. Also wirklich nur auf gesundheitliche Entscheidungen. Dann kommt das andere wie Finanzen und Behörden und sowas nicht dazu. Also die Reihenfolge ist so. Wenn nichts dagegen spricht, bestellt das Amtsgericht Angehörige oder Personen des Vertrauens, Freunde, Bekannte, also Menschen, mit denen ich im sozialen Kontakt bin. Die werden als erstes gefragt, ob sie die Betreuung übernehmen möchten. Wenn diese nicht zur Verfügung stehen, dann ehrenamtliche Betreuer. Eine der Aufgaben dieses Vereins ist es, Menschen zu finden, die das ehrenamtlich machen.
Wer also noch Zeit hat, ne?
Und wir bilden die aus, begleiten und beraten die. Das ist dann die zweite Gruppe. Wenn die nicht zur Verfügung steht oder die Betreuung so kompliziert ist, dass sie gar nicht ehrenamtlich geführt werden, dann kommt die Gruppe der Berufsbetreuer. Und da gibt es auch Anwälte, aber auch andere Personengruppen, die das machen. Zum Beispiel die Kollegin und ich, wir kommen aus einer anderen Fachrichtung, sind aber auch schon lange als Berufsbetreuer sozusagen dann tätig. Das nimmt zu. Ich mache das schon ziemlich lange. Als ich angefangen habe, waren noch ungefähr 85% der Betreuer, die bestellt wurde, Angehörige. Die Bereitschaft von Angehörigen, das Amt für einen Angehörigen zu übernehmen, lässt rapide nach. Wir sind jetzt gerade mal noch so bei 45% der Angehörigen, die eine rechtliche Betreuung für einen Angehörigen übernehmen. Das heißt, die Gruppe der ehrenamtlichen Betreuer wächst, hoffentlich, und die der Berufsbetreuer nimmt entsprechend auch zu. Aber so eine Betreuungsverfügung ist echt ein wichtiges Mittel. Ich finde das eine sehr gute Methode, um Selbstbestimmung wahrzunehmen, weil ich habe ja eben gesagt, das Gericht prüft das. Ne, wenn jemand im Rahmen einer Betreuungsverfügung gesagt hat, das und das will ich, das und das will ich nicht, und der Betreuer soll übrigens zum Beispiel bei gesundheitlichen Entscheidungen meine Patientenverfügung umsetzen, dann ist das auch wirklich bindend. Und das Gericht prüft auch, ob der Betreuer das, was da in der Betreuungsverfügung hinterlegt ist, auch umsetzt. Eine Patientenverfügung, haben Sie ja schon gesehen, im Rahmen der Vollmacht regelt sie, also neben der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung sozusagen das dritte Element, auch das dritte Papier oder Dokument. Damit kann ich, das muss ich nicht, aber damit kann ich festlegen, wie ich in bestimmten Fällen behandelt oder nicht behandelt werden möchte. Es geht um die Bestimmung von gesundheitlichen Entscheidungen. Das lege ich im Rahmen einer Patientenverfügung fest. Ich lege fest, für welche Situationen die gelten soll, und dann lege ich fest, was dort gemacht werden soll oder nicht gemacht werden soll. Unser Vordruck für eine Vorsorgevollmacht sind 2 A4-Seiten. Der Vordruck für die Patientenverfügung, die wir verwenden, sind 8 Seiten. Wir verwenden die, ja, ich glaube, es ist im Moment wirklich so, aus unserer Sicht, die wir eigentlich am besten zu verwenden. Wir verwenden die vom UKSH. Die steht auf der Seite des UKSH, ist die palliative Patientenverfügung. Das ist echt, da braucht man echt ordentlich ein bisschen Zeit und Luft holen, um die zu bearbeiten. Aber das Patienteninformationszentrum des UKSH macht sehr gute Beratungen dazu. Da sitzen Kollegen und Kolleginnen, die kommen alle aus der Intensivmedizin und haben echt Ahnung davon und helfen einem auch dabei, die Fragen zu beantworten, die da drin stehen, und dazu sozusagen auch zu einer Meinung zu kommen. Auch eine Patientenverfügung kann man bei der Bundesnotarkammer in Berlin registrieren lassen. Genauso auch wie die Betreuungsverfügung. Also das sind sozusagen die Möglichkeiten, vorzusorgen. Es gibt noch ein paar Spezialgebiete, die sich gerade entwickeln. Das finde ich auch gut. Es gibt gerade so eine große Bewegung, spezielle Patientenverfügungen für den psychiatrischen Bereich zu entwickeln. Menschen zum Beispiel mit langjährigen oder chronischen psychischen Erkrankungen haben durchaus sehr eigene Vorstellungen davon, wie sie behandelt werden möchten oder nicht. Und vor 10, 20 Jahren war das noch ganz empört, weil da immer wieder diese Argumentation kam, da ist doch der Wille nicht frei, die können das doch nicht entscheiden. Da merkt man wirklich, dass da eine Änderung stattfindet, und es gibt da mittlerweile auch, finde ich, gute Beratungsinstrumente, auch gute Vorlagen. Es gibt so eine Internetseite, die heißt Psychwill. Da gibt's auch gute Kommentare zu dem Thema und gute Ideen, wie man sowas gestalten kann. Das ist sozusagen der Bereich der Patientenverfügung. Bei einer Patientenverfügung muss man die Grenzen akzeptieren. Wenn wir die Anfangssituation haben, ne, Sie fahren mit Ihrem Fahrrad nach Hause und es passiert Ihnen was, da kommt der Notarzt, der behandelt Sie. Der reanimiert Sie auch, wenn er das für erforderlich hält. Der setzt sich nicht erst am Straßenrand, kramt Ihren Rucksack durch, guckt, ob Sie da eine Karte drin haben, macht eine Anfrage bei der Bundesnotarkammer und fragt, wer da bevollmächtigt ist. Ne? Also das muss man einfach akzeptieren, dass dann gehandelt wird. Aber mit der Kombination aus Vollmacht und Betreuungsverfügung kann auch noch danach gehandelt werden. Ich sage das mal so rechtlich, wenn Sie in einer solchen Situation gegenüber einem Arzt auftreten und sagen, lieber Arzt, das ist die Vorsorgevollmacht deines Patienten. Da steht drin, ich bin bevollmächtigt und ich darf alle gesundheitlichen Dinge entscheiden. Und übrigens hat dein Patient eine Patientenverfügung, wo er gesagt hat, wie er in dieser Situation behandelt werden möchte. Und ich sage jetzt mit meiner Vollmacht, wir machen das, was da drin steht. Das ist eine sehr, sage ich mal, handhabbare und auch rechtlich sichere Situation. Erfordert natürlich von dem, dem es wichtig ist, dass er die Sachen erstellt. Ja, das wäre sozusagen der Kurzritt durch das Thema, was kann ich tun, um selbstbestimmt zu bleiben? Inhaltliche Fragen dazu. Gut. Also, wir haben ein bisschen was hier hingeschickt. Das ist eine Adressliste mit Internetlinks, wo Sie Informationsmaterial kriegen. Wir haben hier vorne Flyer vom Betreuungsverein. Ich habe diese Liste mit den Links da unten auch nochmal ausgedruckt, wer sich das aus Papier mitnehmen möchte. Sie können sich gerne beim Betreuungsverein melden, oder vielleicht haben Sie auch in Ihrem Umfeld jemanden, wo Sie denken oder wissen, der befasst sich mit dem Thema, der weiß aber nicht, wie er es sozusagen angehen soll. Den können Sie auch gerne zu uns schicken. Unsere Beratungen sind, wie gesagt, kostenfrei. Wir werden vom Justizministerium des Landes für diese Beratung gefördert. Die kosten nichts. Und da oben sind so hübsche, nette Postkarten, falls vielleicht doch jemand noch ein bisschen Freizeit hat, wo er denkt, die könnte er in diesem Bereich vielleicht sinnvoll einem anderen Menschen zuwenden. Wir freuen uns immer über Interesse an dieser Tätigkeit. Okay, gut. Vielen Dank. Noch eine Frage? Ja. Ja. Der betreute Mensch ist immer verfahrensfähig und kann jederzeit beantragen, dass die Betreuung aufgehoben oder eingeschränkt wird. Immer. Kann auch einen Betreuerwechsel beantragen, wenn er sagt, geht gar nicht, mit dieser Nase wird das nie was. So, auch das ist immer möglich, ja. Nee, noch nicht. Noch ist da nur tatsächlich hinterlegt, wen Sie bevollmächtigt haben. Was gut ist, seit 2023 dürfen Ärzte im Intensivbereich, das sind meistens die Aufnahmenot- oder Intensivstationen, die können bei der Bundesnotarkammer eine Zulassung beantragen, dass sie akut reingucken können. Ich weiß, dass die Akutstationen hier in der Uni das machen. Das darf nicht jede Station, aber die Akutstationen dürfen bei der Bundesnotarkammer gucken, oh Mensch, dieser Patient, oh, der hat, was weiß ich, seine Ehefrau bevollmächtigt, die hat die und die Telefonnummer. Aber bei der Bundesnotarkammer wird überlegt, wie man in Zukunft auch die Dokumente registrieren kann. Ich glaube, man weiß noch nicht, wie man das machen soll, wenn jemand ständig was dran ändert. Also wie man das aktuell hält, ist da wohl noch das Problem. Aber es gibt schon viele, viele Millionen Vollmachten, die da registriert wird. Also der Anstieg an Erteilung von Vollmachten ist enorm. Was wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, das nimmt enorm zu.